andersrum, wie sagst du am besten Nein?
Ich sage nett Nein. Nein sagen, es gibt ja ein Ja, ein Nein und ein Nein.
Das heißt aber ja eigentlich auch, also wo wir auch gerade bei diesem Thema waren, mit Fehlerkultur. Das heißt, wenn ich im Unternehmen eine gute Fehlerkultur habe, führt es dazu, dass meine Mitarbeiter letztendlich auch schnell eine Entscheidung treffen?
Jein.
Okay.
Erstmal ist das die Voraussetzung natürlich.
Nee, aber gibt es irgendwie gute Techniken, um eine gute Pro- und Kontraliste irgendwie aufzustellen, dass man sich da gute Entscheidungen?
Ja, auf jeden Fall. Also Pro und Contra natürlich, ist klar. Ne? Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber dann nochmal eine Gewichtung. Also ein Sternchen, okay, wichtig. Zwei Sternchen, noch wichtiger. Und drei Sternchen muss unbedingt.
Was war denn eine Entscheidung bei dir, die, wo du sagst, das war so eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe?
Und wo hattest du mal eine Situation, wo du gemerkt hast, du hast eine Entscheidung getroffen, die war richtig kacke?
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren in wunderschönen Lünen im Ruhrgebiet.
Genau, richtig, bei der lieben Josi Flume.
Genau, und wir haben mit ihr gesprochen über ein Thema, was uns schon länger beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Entscheidung treffen. Und ich glaube, das betrifft einfach auch jeden von euch, weil jeder von euch muss täglich Entscheidungen treffen. Und da haben wir sie nach ihrer Expertise gefragt, plus sie auch selber eine Entscheidung getroffen hat vor kurzem. Genau, also das war, fand ich, wieder ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit sehr, sehr viel Input, oder?
Ja, so ein kleines kurzes Biopic, das ist ja die zweite Folge mit Josi, wo man jetzt quasi in der Lebensphase, wo sie steckt, das mal porträtiert hat. Dann könnt ihr mal gerade mitkriegen, was sie so macht, was sich da so verändert in der Beratung, bei den ganzen Workshops, die sie ja so macht und vielleicht auch mal bei euch gemacht hat oder vielleicht wart ihr mal auf einem Seminar von ihr. Und genau, das Thema Entscheidungen war für uns halt mega wichtig, weil wir gerade merken, in dieser schnelllebigen Zeit ist das, glaube ich, mal ein Thema, wo man drüber nachdenken könnte. Wie kann man beschleunigen, bessere, schnellere Entscheidungen zu treffen.
Genau, oder auch, wie gehe ich mit Entscheidungen um oder wie gebe ich auch Verantwortung weiter, was für eine Fehlerkultur habe ich im Unternehmen. All das hört ihr in dieser wunderschönen Folge.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja. Herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen, in Lünen. Na, also nördlich von Dortmund sind wir hier bei dir im schönen Büro. Wir sind in einer Altbauwohnung und es ist 3:05, sagt mir die Uhr bei uns.
Oh Gott, 3:05 schon wieder.
Genau, also die Uhr, die haben wir auch bei Gallup gesehen. Das ist ziemlich witzig. Genau, deshalb treffen wir uns heute. Wir reden mit dir über das Thema Entscheidungen und hatten gedacht, wen nehmen wir da am besten? Am besten nehmen wir die liebe Josi Flume, weil die, glaube ich, sehr viel Erfahrung hat mit diesem ganzen Thema. Und wir auch immer merken, dass dieses Thema Entscheidung gerade heutzutage viel wichtiger wird. Ja, dachten und freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns da drüber zu sprechen.
Sehr gerne. Herzlich willkommen hier.
Sehr gut. Genau. Vielleicht bevor wir erstmal über das Thema selber sprechen, ich glaube, vorstellen musst du dich auch nicht mehr. Du bist ja das zweite Mal schon bei uns im Podcast. Das heißt, diese ausführliche Vorstellungsrunde war ja in der ersten Folge drin. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen, denke ich. Wer es noch nicht gehört hat, kann das jetzt hier an der Stelle machen. Heißt, kurz Pause drücken und dann die andere Folge nochmal hören.
Aber ein kleines Update wäre vielleicht, ja. Ein
Update wäre auf jeden Fall wichtig.
Update? Ja. Inwiefern Update? Was wollt ihr hören?
Ja, was hat sich seitdem verändert bei dir?
Seitdem verändert hat sich in meiner Arbeit nichts, aber in meinen Zukunftsaussichten, und da muss ich auch eine Entscheidung treffen, wie geht's weiter? Ich bin seit Dezember glückliche Beziehung von Rentenzahlung und habe mich dann letztes Jahr dazu entschieden, das abzugeben, einen Nachfolger bzw. Nachfolgerin, und werde in diesem Jahr noch voll arbeiten und dann in den nächsten 3 Jahren dann meine Nachfolgerin begleiten und werde in die zweite Reihe gehen.
Okay, und wer ist deine Nachfolgerin oder ist das noch?
Nein, das ist ja, Jens Kuhlmann, also von Kuhlmann und Meine. Mhm. Und da die Mitarbeiterin Melanie Glab wird es.
Liebe Grüße, Melanie, an der Stelle.
Ja, genau. Und ja, in diesem Jahr werden wir noch intensiv zusammenarbeiten. Ich werde auch noch meine Aufträge machen. Und im nächsten Jahr, beziehungsweise in den nächsten 3 Jahren dann, ab 1.1.25, geht die Melanie in die erste Reihe. Und ich bin im Hintergrund als Impulsgeber, als Berater und auch als Konzepteschreiberin dann für Seminarkonzepte, also was gebraucht wird am Markt.
Und wann war der Moment, wo das klar war? Melanie hatte dich ja, glaube ich, begleitet so die letzten Monate, ich glaube,
ja,
oder ein Jahr lang oder wie
noch was? Ja, ein paar Monate Mitte letzten Jahres hat sie mich begleitet und da haben wir geguckt, ob das klappt und ob sie auch überhaupt Freude daran hat. Und das hat gut geklappt. Ja, und die Entscheidung ist dann getroffen, als ich dann mit Jens, als wir uns einig geworden sind, wie es denn gehen kann. Mhm. Und da wurde dann die Entscheidung getroffen. Aber es war nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Und ihr habt ja erzählt, ihr wart beim Björn Joachim und der ist der Verursacher des Ganzen.
Ach, okay. Dann dürfen wir noch wissen an der Stelle. Okay.
Weil ich mit ihm rumgeflaxt habe, so. Das war nicht ernst gemeint und habe dann zu ihm gesagt, wenn du magst, kannst du mein Business noch übernehmen. Ich habe keinen Nachfolger. Ja, und Björn hat das dann dem Jens erzählt und er hat mich dann angerufen und dann musste ich doch erst nachdenken, will ich das? Und habe mich dann entschlossen, ja, es einfach auszuprobieren. Und das war für mich die richtige Vorgehensweise, um dann nachher eine gute Entscheidung treffen zu
können. Also da will ich hier ein bisschen konkreter nachfragen an der Stelle. Weil ja, das Oberthema ist Entscheidungen treffen. Mhm. Und das ist ja letztendlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Entscheidung auch einfach mal gewesen, die du da getroffen hast. Wie gehst du da genau vor? Machst du dir dann im Kopf eine Pro-Kontra-Liste? Schreibst du das auf? Oder welche Werkzeuge benutzt du dafür?
Ja, also eine Entscheidung treffen ist ja ein sehr komplexes Thema und ist ja auch sehr individuell. Ich mache es immer so, dass ich in mich hineinhöre, wie fühlt sich das an, wenn ich am 1.1.25 abgebe.
Also Bauchgefühl.
Ja, richtig, also die Intuition. Und dann hatte ich also, das fühlte sich erstmal nicht gut an. Ja, weil das natürlich auch so ein bisschen Wehmut ist, nach 26 Jahren dann das abzugeben. Und dann habe ich ja eine Pro-Kontra-Liste, nicht so sehr, mehr so meine Zukunftsaussichten oder so, was will ich in Zukunft machen? Und das habe ich aufgeschrieben, ja, was ist mir wichtig, was möchte ich tun, was möchte ich noch in meinem Leben erleben, so wie möchte ich die nächste Hälfte jetzt gestalten? Und da habe ich dann Argumente gefunden, beziehungsweise Punkte gefunden, die dem Weitermachen entgegenstehen. Da war für mich ganz schnell klar, ich kann nicht beides machen und ich muss ja auch nicht ganz weg sein, ja, so dass wir dann, Jens und ich, dann eine gute Möglichkeit gefunden haben, dass ich noch 3 Jahre Übergangszeit habe, was Ihnen bzw. Melanie natürlich sehr hilft, mir aber auch hilft, ja, einfach so den sanften Ausstieg zu haben, damit das nicht so weh tut.
Also sozusagen kein harter Cut von heute auf morgen, jetzt habe ich alles abgegeben und fertig, sondern dass man guckt, okay, das Ganze, was du hier aufgebaut hast, geht dann auch in gute Hände und man kann sich davon noch ein bisschen dann überzeugen, dass das dann auch so ist, also sozusagen bekräftigende Entscheidung.
Genau, und wichtig für mich war dann eben auch das Ausprobieren. Wie ist Melanie? Ich kannte sie vorher nicht, ich kannte nur Jens. Wie ist sie? Traue ich ihr das zu? Wird sie bei den Kunden gut ankommen? Ja, hat sie so meinen Geist, meine Werte auch. Und das hat einfach gepasst bei uns beiden. Und dann ist mir die Entscheidung dann auch leichter gefallen. Ja.
Wehmut, hat das dann was mit dem Ego zu tun? Dass das Ego sagt, ey, ich habe hier was erreicht und kann das irgendwie nicht abgeben? Oder?
Ja, so ein bisschen habe ich zu meinem Mann auch gesagt, wer klatscht dann danach, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich hier sitze noch? Ja, weil ich bekomme ja dann auch eine Bestätigung, wenn ich gute Arbeit geliefert habe. Aber das ist es weniger. Vielmehr sind es die Verbindungen zu den Menschen. Hm. Ja, ich war jetzt vor 14 Tagen das letzte Mal in Bad Zwischenahn beim Edgar Jansen. Und zum Schluss hat er mir einen Blumenstrauß überreicht und dann sagt er, jetzt sehe ich dich ja gar nicht mehr. Aber wenn die Melanie nicht kann, dann kommst du aber, ne? Und da habe ich auch schlucken müssen, ne? Mhm. Weil das ist ja schon, ja, ich habe manche Kunden habe ich seit 20 Jahren. Und das sind Freundschaften geworden.
Ja, mhm. Ja klar. Und aber meinst du, dass du dann den Kontakt ja so gewissermaßen wahrscheinlich dann schon verlierst?
Ja, da werde ich also ein Stück weit Kontakt verlieren, wobei ich natürlich, mir bleibt es ja immer offen, mal anzurufen und zu sagen, aber ich war eben nicht mehr raus. Und was für mich auch wichtig war, dass, was schwer war zu sagen, ich gebe eine Arbeit ab, die mir unheimlich viel Spaß macht. Aber dem gegenüber stand etwas, die große Last, rauszufahren. Mhm. Ja, immer auf der Autobahn zu sein, ja, 90 bis 100 Hotelübernachtungen im Jahr zu haben. Die Vorbereitung, ich muss ja immer liefern. Ja, ich habe ja nichts außer Retorte, was ich nehmen kann und gehe weg. Ich muss immer vorbereiten, liefern. Und das ist mir eine große Last geworden. Und da merke ich, da bin ich einfach müde und will nicht mehr und will auch gar nicht mehr wegfahren. Und obwohl, wenn ich dann da bin, es mir sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtige bei Entscheidungen treffen, dass man das gegenüberstellt und sagt so, wie viel wiegt das eine, der Wehmut, die Menschen zu verlieren, wobei das ja auch nur ja so ein Gefühl ist, ich kann ja trotzdem den Kontakt halten. Und dann aber, was ist da, was steht dagegen, was schwer ist, ja. Mhm. Und was ganz gut ist so bei Entscheidungen treffen, ist so eine Methode, die hat Susi Welch, heißt die, entwickelt. Also wie denke ich in 10 Minuten darüber? Wie denke ich in 10 Wochen darüber? Und wie denke ich, oder in 10 Monaten, nicht in 10 Minuten, in 10 Monaten und in 10 Jahren darüber?
Okay.
Wenn ich eine Entscheidung treffe, ne, so in 10 Minuten, dann würde ich sagen, oh, da ist immer noch der Wehmut, ich gehe, ja. Aber in 10 Monaten, wenn ich das dann mal überstanden habe, dann wird sicherlich die Lücke irgendwo gefüllt werden. Und in 10 Jahren werde ich wohl sagen, boah, war das eine schöne Zeit, ne, gut, dass ich das gemacht habe.
Also, aber du setzt das halt ganz anders in Relation, ne, also ja, wenn man überlegt, okay, ja, wie wichtig ist das eigentlich, gibt's andere Sachen, die den Raum einnehmen.
Aber das funktioniert eigentlich nur, wenn ich, denke ich mal, positiv eingestellt bin, oder? Weil wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt vom Grund auf vielleicht eher negativ bin, dann denke ich ja, oh Gott, in 10 Minuten denke ich, warum habe ich das gemacht? Und in 10 Jahren dachte ich vielleicht, okay, warum habe ich denn diesen größten Fehler meines Lebens gemacht, oder?
Ja, aber das hat ja immer damit zu tun, welche Werte, welche Ziele hast du auch? Mhm. Ja, was ist dir wichtig? Ja, und wenn mir jetzt zum Beispiel wichtig ist, ja, endlich das Leben zu genießen, ja, in dieser freien Zeit, in dieser Zeit, in der man in Rente ist, dann muss ich ja in 10 Jahren sagen, okay, das war die richtige Entscheidung, jetzt das zu machen, ja. Wenn mir natürlich wichtig ist, dass ich, nehmen wir mal an, ich habe irgendwo Schulden und so weiter, ich muss die Schulden abzahlen, ja, dann muss ich sagen, ich muss durcharbeiten, ja, bis die abgezahlt sind. Also es liegt immer dran, was ist dir wichtig, ja. Oder ich hätte, weiß ich nicht, eine feuchte Kellerwohnung und eine schlechte Beziehung oder so und ich bin immer auf der Flucht, ja, okay, dann mache ich weiter.
Ja, aber das hört sich jetzt nicht an, also deine Arbeit, als wäre das irgendwie was dir jetzt keine Energie gibt. Also wenn du so erzählst, Menschen zu verlieren und so weiter, andere Leute, die da über Rente sprechen und so, die sprechen ja ganz anders darüber und da bei denen fühlt sich das ja an, als wenn dann das Leben gerade erst anfängt. Mhm. Und so wie du immer über deine ganzen Termine sprichst, ist das ja gar nicht der Fall.
Nein, nein, auf keinen Fall. Ne? Das gibt mir auch Energie. Ne? Also wenn ich am Donnerstag fahre ich nach Baden-Württemberg und wenn ich dann Freitagabend nach Hause fahre, da kann ich also locker 4-5 Stunden fahren. So viel Adrenalin, Energie habe ich von den Begegnungen mit den Menschen. Aber dem gegenüber steht eben diese Autofahrt, ja, diese Hotelübernachtung, ja, dieses liefern müssen, ja, und nie einen Morgen aufstehen. Was heißt nie? Ich mache ja auch Urlaub, aber viele Morgen ja aufstehen und wissen, ich muss um 7:30 am Schreibtisch sein, ansonsten kriege ich das nicht geschafft. Hm. Ja, und da muss ich abwägen. Ja, muss ich abwägen. Und das muss jeder, der eine Entscheidung trifft. Was ist mir wichtiger? Was sind meine Werte? Was sind auch meine Ziele? Will ich in 10 Jahren immer noch irgendwo stehen und immer noch mit Unlust wegfahren? Also es sind nicht die Menschen, ne? Also da, oder die Arbeit selber.
Wann ist es denn wichtig, dass man sich mal für was entscheidet, was einfach unbequem ist? Also weil bei dir ja immer diese Leistung, man hat ja immer diese Leistungskurve. Mhm. Hoch, runter, hoch, runter. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu lange oben auf dem Stresslevel bleibt, weil man sonst, ich habe auf nicht Stirn gedrückt, weil man sonst Burnout bekommt. Genau. Aber wann ist es denn mal richtig zu sagen, hey, da gehe ich jetzt mal durch, ich fresse jetzt mal den Besenstiel?
Was meinst du genau damit? Ich gehe da jetzt mal durch. Ich mache es trotzdem, trotz dass es mir eine Belastung ist.
Genau, weil ich ein höheres Ziel verfolge.
Ja, das höhere Ziel für mich ist ja am 31.12. nicht mehr. Und insofern habe ich dieses Jahr, also ich habe auch vorher nicht, jetzt muss ich aber mal korrigieren, ein bisschen mich korrigieren. Bevor ich wegfahre, habe ich einen Unmut wegzufahren. Mhm. Aber sobald ich im Auto sitze, ich mache es mir auch schön im Auto. Ja, ich höre Podcast, euren Podcast. Ich höre irgendwelche Hörbücher dann. Ja, ich habe immer etwas zu essen, zu trinken mit dem Auto, einen Kaffee mit dem Auto. Also ich mache es mir nett im Auto, sodass mir die Fahrt zum Veranstaltungsort dann nicht schwer fällt. Aber dieses hier rausgehen und wegfahren und schon wieder unterwegs sein, schon wieder in einem blöden Hotel schlafen, das fällt mir schwer, ne? Und in diesem Jahr ist das jetzt mit der Aussicht, okay, ab 1.1.25 nicht mehr, war das eine sehr gute Entscheidung, weil dieses Wegfahren jetzt für mich oder hier weggehen endlich geworden ist.
Ich will mal ein bisschen auf den Alltag von einem Landschaftsgärtner vielleicht kommen.
Ja, gerne.
Oder letztendlich kann man es wahrscheinlich auch auf jeden Menschen beziehen. Entscheidungen muss irgendwie jeder treffen. Aber ansonsten so in so einem normalen Alltag muss ich ja, glaube ich, so als Bauleiter oder sei es als Vorarbeiter auf der Baustelle, ja eigentlich die ganze Zeit nur Entscheidungen treffen. Würdest du sagen, dass es verschiedene Stärken oder verschiedene Gewichtungen bei Entscheidungen gibt, die man trifft?
Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja immer darauf an, wie wichtig ist diese Entscheidung, die ich treffe. Was hat es für Auswirkungen? Ja, und auch, was bin ich für ein Mensch? Mhm. Menschen sind ja unterschiedlich in Bezug auf Entscheidungen. Der eine tut sich leicht und der andere hat schon Probleme damit, welche Pizza nehme ich jetzt? Und das hängt ja auch immer damit zusammen, wie ist der Mensch sozialisiert worden, wie ist er erzogen worden? Ein Mensch, der eben immer, oder ein Kind, das sich immer entscheiden musste, das von den Eltern auch dahin geführt wurde, tut sich natürlich im Erwachsenenalter leichter. Genauso ist das, wie ist die Fehlerkultur gewesen in meiner Kindheit? Wurde ich immer bestraft, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe? Oder wurde gesagt, ja, guck mal hin, ne? Wie hätte es besser gehen können, ne? Wurde es als Lernaufgabe gesehen, ne? Dann natürlich auch damit meine eigenen Werte dann auch beim Landschaftsgärtner. Wie wichtig ist ihm zum Beispiel, dass er eine perfekte Arbeit abliefert? Ja, wenn es ihm irre wichtig ist, wenn es ein Perfektionist ist, tut er sich schwer damit, vielleicht spontane Entscheidungen zu treffen. Denn die Perfektionisten probieren immer, analysieren immer, sind immer auf der sicheren Seite, damit es auch perfekt ist. Dann hat das immer natürlich auch damit zu tun, so wen habe ich vor mir? Wenn ich jetzt einen Auftraggeber vor mir habe, der extrem kritisch ist, dann tue ich mich vielleicht auch schwer damit, eine Entscheidung zu treffen. Gerade dann, wenn mein Selbstbewusstsein vielleicht nicht so gut ist oder ich habe das noch nie gebaut, so das ist neu für mich. Das hängt alles damit zusammen. Also einfach so zu sagen, jetzt entscheide dich mal. Ja, oder ich gebe dir das und dann kannst du eine bessere Entscheidung treffen. Das geht nicht, weil dieses Entscheidungstreffen ist so komplex. Also hängt zum Teil damit zusammen, dass ich, wie ich sozialisiert bin, wie ich erzogen worden bin, wie war die Fehlerkultur, wie wurde ich daran geführt. Dann hängt es auch mit der Aufgabe selber zu tun, mit meinen Werten hängt das zusammen, das Ganze. Und natürlich auch mit dem Alter.
Dass die Erfahrung damit reinspielt.
Genau, die Erfahrung. Ne? Ein Bauleiter, der das seit 20 Jahren macht, der hat eine ganz andere Erfahrung. Der ist auch von der Emotionalität her ruhiger, gesetzter. Der möglicherweise trifft er viel, viel leichter eine Entscheidung als ein Junger, der noch wenig Erfahrung hat. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ein Älterer sich schwer tut, damit eine Entscheidung zu treffen. Gerade wenn es eine Überforderung ist, zum Beispiel in der Digitalisierung. Ja, weil er eben nicht genügend Wissen hat, weil er nicht so, nicht so fit ist darin, sich schwer tut damit. Dann trifft er natürlich nicht so gerne eine Entscheidung drin und geht dem vielleicht auch aus dem Weg, dem Ganzen.
Wie würdest du da so die Gewichtung sehen? Also es gibt ja ein paar Gründe, warum ich letztendlich mir schwer tue, eine Entscheidung zu treffen. Ist es häufig so irgendwie so Versagensangst, die da mitläuft? Oder ist es eher Unsicherheiten?
Ja, das sind Unsicherheiten, Ängste, alles Mögliche spielt da eine Rolle. Natürlich Versagensangst, ich mache es falsch. Wie reagiert dann der Auftraggeber? Wie reagiert mein Chef, wenn ich einen Bauleiter habe darauf? Wenn eine Fehlerkultur herrscht.
Oder die Mitarbeiter, wenn ich der Chef bin.
Richtig, ich verliere mein Gesicht. Was sagen die anderen dazu? Ja, wenn ich da Mist gebaut habe. Und natürlich vor mir selber auch, ne? Je mehr Selbstbewusstsein ich ja habe, desto mehr Mut habe ich ja auch, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich kein Selbstbewusstsein habe, tue ich mich vielleicht schwer damit, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich Angst eben davor habe, wie sehen mich die anderen? Oder ich treffe die falsche Entscheidung. Und natürlich dann eben noch meine Werte. Wie gesagt, der Perfektionist wird eher länger brauchen, um eine Entscheidung zu treffen.
Gibt es denn sinnvolle Methoden, den Leuten die richtigen Gedanken, das richtige Antrieb einzupflanzen, dass die, weil Können kommt ja von Wollen und ich glaube, daran scheitert es ganz oft.
Also, wenn ich will, dann treffe ich ja auch eine Entscheidung. Ja. Aber was hindert mich? Ja, was ist es, was dich daran hindert?
Die Routine zum Beispiel.
Ja, genau, die Routine. Ich habe keine Routine darin. Ich habe Angst zu versagen. Ja, junge Leuten oft, wie stehe ich in Social Media da? Ja, es wird ja heute alles gepostet, alles öffentlich gemacht, die große Öffentlichkeit, die haben. Wie stehe ich da? Ja, wenn ich da eine falsche Entscheidung treffe. Und was ich meinen Kunden immer sage, ist, hör mal in dich rein. Was spricht dagegen, diese Entscheidung zu treffen? Was ist es? Ist es die Angst? Ja, und womit hängt das zusammen? Ja, und manchmal schauen wir dann auch ein bisschen weiter zurück. Ne? Wie war das denn früher im Elternhaus, als du dich entschieden hast? Wenn du dich entschieden hast oder einen Fehler gemacht hast? Oder in der Schule auch. Ja, das kann passieren. Du hast deine Entscheidung getroffen, dich aufzuzeigen. Und du hast dann Blödsinn geredet da und der Lehrer hat dich vor allem da rund gemacht oder dich lächerlich gemacht. Die ganze Klasse hat gelacht. Und schon hast du das in dir, oh Gott, bloß nicht, lieber noch mal dreimal drüber nachdenken, bloß keine Entscheidung hier treffen, damit ich mich nicht lächerlich mache. Ne? Und da muss ich hingucken und das sollte jeder tun, so ein bisschen Selbstreflexion betreiben und nicht kopflos reingehen, so sagen, nee, ich kann mich nicht entscheiden und vielleicht morgen oder vielleicht heute. Sondern einfach mal hinzugucken und zu sagen, so warum ist das so? Warum kann ich mich da schlecht entscheiden? Was hindert mich daran? Ja, habe ich Angst vor der Öffentlichkeit, dass ich da Fehler mache? Habe ich Angst, mich zu blamieren, blöd dazustehen dann? Was ist es überhaupt da? Ja, und bei Jugendlichen, also wenn wir jetzt von Auszubildenden reden, da spricht man ja von der Generation maybe, ne, also vielleicht.
Das ist das Entscheidungsfinden ja schon quasi im Namen. Ne?
Genau, ja. Da ist wirklich der Name Programm. Und die tun sich oft schwer, weil sie es nie gelernt haben. Mhm. Weil sie es auch nicht müssen. Ja, wenn in meiner Jugend, als wenn ich mich verabreden wollte mit jemandem zum Nachmittags, zum Treffen, dann muss man das auf dem Schulhof tun, in der Pause.
Ja, es gab ja keine andere Möglichkeit,
noch miteinander zu sprechen. Es gab keine andere Möglichkeit, ne? Ja. Und ich kam vom Dorf, wir hatten noch nicht mal ein Telefon. Ja, also wäre ich da aufgeschmissen gewesen. Ja. Heute muss ich das nicht. Heute findet das Leben ja der Azubis zum Beispiel im Netz statt. Und die müssen es nicht, weil die haben ihre WhatsApp-Gruppen, die haben ihre Peer-Groups. Und dann können die am Nachmittag sagen, in 10 Minuten an der Kirche per WhatsApp. Und schon ist die Entscheidung da getroffen.
Dieses Thema, das könnte man in einer ganz anderen Folge sagen, andere Podcasts auch immer.
Ja, machen wir eine extra Folge draus. Ja.
Genau, aber dieses Kommunikationsthema, wie Jugendliche miteinander kommunizieren und das irgendwie dann, sag ich mal, Babyboomer denken, ey, die Leute auf der Baustelle, die reden ja gar nicht miteinander. Die tun es ja doch.
Doch, auf jeden Fall.
Aber was ist der Gallabau so typisch vom Typ? Wenn du sagst, Perfektionist, jemand, der keine Fehlerkultur irgendwie erfahren hat.
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube,
kann man das in Generationen irgendwie unterteilen?
Nee, also das ist nein, wirklich nicht. Also ich habe ja auch überlegt, so sind es eher die Älteren, die sich nicht entscheiden. Es hat wirklich auch mit dem Typ zu tun. Mhm. Ja, bin ich offen für etwas? Ja, bin ich ein spontaner Mensch? Habe ich immer mehrere Optionen da? Oder habe ich wir sprechen da von prozeduralen Menschen, die immer eine Prozedur abarbeiten, die bloß nicht aus von diesem Weg runterkommen wollen, weil es ihnen die Sicherheit gibt. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt einen optionalen Menschen habe, also der sehr proaktiv ist, nach vorne geht, der trifft sehr leichte Entscheidungen. Aber der prozedurale Mensch eben nicht, weil er einfach ein Sicherheitsdenker da ist.
Das heißt aber ja eigentlich auch, also wo wir auch gerade bei diesem Thema waren mit Fehlerkultur. Mhm. Das heißt, wenn ich im Unternehmen eine gute Fehlerkultur habe, führt es dazu, dass meine Mitarbeiter letztendlich auch schneller eine Entscheidung treffen.
Jein.
Okay.
Erstmal ist das die Voraussetzung natürlich, dass die Mitarbeiter überhaupt eine Entscheidung treffen. Wenn ich natürlich Angst habe, eine Entscheidung zu treffen, weil es nie richtig ist, ja, dann muss ich mich als Chef nicht wundern. Aber es hängt natürlich auch mit dem Typ des Mitarbeiters, ne? Den meisten Druck setzen die sich ja selber.
Okay, aber würdest du da empfehlen, dass man, also wie kann ich jetzt als Chef vorleben, dass ich eine gute Fehlerkultur habe?
Indem ich den Mitarbeitern mitteile oder mal sage, dass es wichtig ist, dass man Fehler macht oder dass man auch ausprobiert und dass es völlig okay ist. Mhm. Ja, wenn man sich da Gedanken zugemacht hat. Ja, und dass man dann auch mal den Mut haben soll, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja das Thema, was ganz oft passiert. Montagmorgen, 10 Uhr im Galabaubetrieb in Deutschland. Nicht, wo ist mein Knoppers, sondern das Telefon klingelt. Chef, wir haben das Problem. Die treffen keine Entscheidung dann. Und was macht der Chef?
Er versucht es zu lösen.
Ja, er sattelt sein Pferd und rettet die Welt.
Oder er geht nicht ans Telefon und stellt dann nach 3 Stunden und 8 verpassten Anrufen fest, das Problem hat sich schon gelöst.
Ja, das wäre der richtige Weg. Das wäre der richtige Weg, einfach mal nicht ans Telefon zu gehen. Das sage ich denen auch immer. Oder ich mache mir die Mühe, nehme den Hörer ab und sage, okay, was hast du schon versucht? Hast du dieses Problem schon mal gehabt? Ja. Welche Optionen haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir? So, und ihn dann zum Denken anregen. Und dann soll er eine Entscheidung treffen.
Aber bringe ich ihn dann auch in die Selbstwirksamkeit? Weil ich glaube, diese Selbstverantwortung, die Leute nicht tragen wollen.
Nur so. Nur das, so bringst du die in die Selbstwirksamkeit oder in die Selbstverantwortung, sagt man ja auch. Ja. Nur so, indem ich immer wieder die Fragen stelle und keine Antworten gebe. Wenn der nachher bei der Lösung wirklich Unsinn redet, ja, was nun gar nicht geht, dann kann ich immer noch sagen, überleg nochmal, ne, dann kann ich immer noch eingreifen. Notfalls kann ich immer noch eine Lösung präsentieren. Aber was ich feststelle ist, dass viel zu viele Lösungen präsentiert werden, ohne dass der Mitarbeiter überhaupt zum Denken angeregt wird. Sofort wird eine Lösung präsentiert. Ja, und dann hat der Mitarbeiter ja doppelten Gewinn. A, muss er seine 3,5 Pfund klibbrige Masse nicht anstrengen, sein Gehirn nicht anstrengen. Und B, braucht er auch nicht die Verantwortung zu übernehmen, falls es schief läuft, das Ganze. Wenn ich das jetzt mehrmals hintereinander mache, wird er irgendwann nicht mehr anrufen. Mhm. Ja, weil er weiß, ich bekomme keine Lösung da. Ich muss mich selber anstrengen.
Also macht man es dem Mitarbeiter eigentlich schwer, aber man hilft ihm dabei.
Richtig, genau. Ja. Mhm. Ich habe das erlebt. Da ging es da immer darum, dass ein Unternehmer immer die Tagesberichte abends korrigierte. Ja, weil die nicht vollständig waren. Und er sagt, sie können die so nicht abrechnen im Büro. Und er beschwerte sich dann bei mir, dass er abends noch um 9 Uhr im Büro saß. Dann sage ich, warum machst du das? Ja, sagt er, sonst können wir die ja nicht abrechnen. Dann fehlt uns ja Geld. Dann sage ich, aber ist das deine Aufgabe, die zu korrigieren? Nein, eigentlich die vom Mitarbeiter, aber der macht's ja nicht. Ich sage, wenn du es machst, dann wird er das immer weitermachen. Dann haben wir das Spiel gespielt. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber das haben wir dann gemacht. Ich habe ihm dann empfohlen, Tagesberichte durchlesen, Post-it drauf, unvollständig, zurück ins Fach des Mitarbeiters. Ja. Und dann wieder, also nie die Lösung drauf, nie was fehlt hier, sondern nur Post-it drauf, unvollständig. Und dann zurück ins Fach des Mitarbeiters. Nachher hat er mir erzählt, ein Tagesbericht ist 8-mal hin und her gegangen. Aber dann war er vollständig. Und das ist etwas, was der Mitarbeiter dann nicht länger macht. Dann macht das dann gleich richtig.
Aber es ist ja auch der effektivere Weg.
Ja.
Es sei denn, also wenn ich jetzt selber Sachen draufschreibe, dann gestehe ich ja irgendwie auch mir ein, dass ich dem Mitarbeiter nicht vertraue. Weil ich sollte auch dem Mitarbeiter vollkommen vertrauen, dass der, was er da draufschreibt, dass das richtig ist. Es sei denn, ich stelle fest, irgendwie, ich habe was anderes vereinbart oder ich weiß, dass bei der und der Arbeit das Material fehlt oder so.
Mhm.
Ja, aber genau, das ist ja auch dann Wertschätzung, ne?
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall sollte man keine Lösung reinbringen und Wertschätzung natürlich. Die Mitarbeiter machen sich aber oft auch gar keine Gedanken. Ne? Die schreiben da einfach was drauf, durchdenken das nicht. Das muss keine böswillige Absicht sein. Das kann durch Hektik sein am Tagesende oder so, dass das passiert. Oder ja, dass sie schon was anderes im Kopf haben, gleich Feierabend. Und dann passiert das einfach. Ja, und natürlich ist das dann auch eine Wertschätzung beziehungsweise ein Vertrauen, wenn ich sage, schau da nochmal nach. Ne? Du warst doch da, du hast es doch gemacht, du weißt doch, was da fehlt.
Gibt es noch andere gute Manipulationstechniken, um die Leute in solche
Entscheidungen zu bringen? Ich nenne es Werkzeuge.
Werkzeuge. Wie man Mitarbeiter dazu bekommt.
Entscheidungen zu treffen.
Ja, wie gesagt, also das mit dem Zurückdelegieren, das Ganze, sich bloß nichts da aufbürden lassen, auch immer zu überlegen als Unternehmer, ist das überhaupt meine Aufgabe? Und wenn nein, dann überlegen, wessen Aufgabe ist es dann und dem auch zurückdelegieren das Ganze. Dann, wie gesagt, auch mal einen Anruf überhören, um den einfach zu zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Das hilft auch. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ne, die Fehlerkultur ist wichtig und dem Mitarbeiter die Kraft zu geben oder auch den die Kraft zu geben, die Freigabe zu geben, ne, dann, dass er die Entscheidung auch treffen darf und dass da auch mal ein Fehler passiert.
Gibt es dann eigentlich auch das andere Extrem, dass jemand zu schnell Entscheidungen trifft?
Ja, es gibt ja die Selbstüberschätzung oder Hybris, aber das wäre dann auch nochmal ein neuer Podcast. Ja, gibt es, okay. Ne? Die, das haben wir gerade bei jungen Menschen sehr oft jetzt, dass die bei den Auszubildenden wieder, dass die unter Hybris oder Selbstüberschätzung leiden. Ne? Und dann einfach eine Entscheidung, das mache ich jetzt, ne? Und das liegt daran, dass...
Weil die Fehlerkultur fängt ja dann schon auf.
Nee, das hat damit nichts zu tun, okay. Das hat nur damit zu tun, das kann auch eine Art von mangelndes Selbstbewusstsein sein, ja, um mich einfach nach außen zu präsentieren. Ne? Wenn ich gelernt habe, dass dann immer dann, wenn ich mich nach außen präsentiere, dass ich dann Aufmerksamkeit bekomme und alle sagen, boah, wie toll, ja, dann... denke ich, dann ist das eine Prägung, die ich dann auch im Unternehmen abspule. Ja, und das wäre dann das Gegenteil. Ne? Ich treffe eine Entscheidung und das steht mir gar nicht zu, weil ich gar nicht die Kompetenz dazu habe.
Wie sieht die optimale Pro- und Kontraliste aus? Also ich mache das ganz gerne, wenn ich mich für Sachen entscheide. Da mache ich das nicht nur gerade jetzt in dem Moment, weil man soll ja nicht emotional entscheiden, sondern überlegt, hey, in welchen, keine Ahnung, in welchen Tagesuhrzeiten Bei einer wichtigen Entscheidung.
Ich wollte gerade sagen, bei einer wichtigen Entscheidung.
Ja, oder? Bei einer wichtigen.
Nicht bei einer Pizza.
Nicht welche Pizza. Wenn ich vor 3 Stunden. Ich kann mich entscheiden zwischen Margarita und 4 Käse. Nee, aber gibt es irgendwie gute Techniken, um eine gute Pro- und Kontraliste irgendwie aufzustellen, dass man sich da gute Entscheidungen?
Ja, auf jeden Fall. Also Pro und Contra natürlich, ist klar. Ne? Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber dann nochmal die Gewichtung. Also 1 Sternchen, okay, wichtig. 2 Sternchen, noch wichtiger. Und 3 Sternchen muss unbedingt. Ja, also ich würde immer nochmal die Pro- und Kontraliste, nochmal die einzelnen Punkte nochmal gewichten. Weil es kann ja auch ein Punkt sein, der ist nice to have, ist aber nicht kriegsentscheidend oder nicht ausschlaggebend dafür. Und wenn ich die dann gewichte, bekommt diese Pro- und Kontraliste nochmal eine ganz andere Farbe, nochmal eine ganz andere Entscheidungsgrundlage ist sie dann für mich.
Hast du das immer gemacht, dass du gesagt hast, hey, irgendwie 3-mal am Tag mache ich habe eine Liste und immer, wenn sie gut anfühlt, mache ich ja. Wenn es sich blöd anfühlt, nein, und dann guckst du am Ende irgendwie nach einer Woche, was überwiegt?
Bei meinen Arbeiten?
Keine Ahnung, bei irgendwie.
Nee, ich mach nicht so viele Pro- und Kontralisten, ich mache eher Intuition.
Und woher kommt die Intuition? Ist das ein Bauchgefühl, was man aus dem Instinkt hat, oder ist das was man aus Erfahrung mitbringt?
Beides, also Instinkt ist ja meistens so Reptiliengehirn, ne? So mehr das, was uns angeboren ist, wo wir nicht drum herum kommen. Es ist viel mehr Erfahrung, das, was du schon an Entscheidungen getroffen hast und so weiter. So eine Intuition musst du dir wie so ein dicker Fisch vorstellen, so ein Wal oder sowas vorstellen. Und der Verstand ist ein kleines Bötchen, was da oben drüber ist, ne? Und dieser dicke Wal, der hat viel, viel mehr in sich, die Intuition. Die ist viel, viel größer als der Verstand. Und wenn ich eine Entscheidung nur mit dem Verstand treffe, ist das immer nur eine Bruchteilentscheidung da. Wichtig ist auch das, was wir abgespeichert haben. Da sind wir viel intelligenter, als wir glauben, in unserer Intuition. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an für mich? Und das mache ich immer und gucke natürlich auch hin, ne, woher kommt diese Intuition, ne? Was war da mal, ne? Was führt dazu, dass ich diese Entscheidung jetzt so treffe oder dass ich das jetzt so fühle, dass sich das nicht gut anfühlt für mich?
Hattest du denn auch schon mal den Fall, dass du sagst, okay, ich habe intuitiv treffe ich jetzt diese Entscheidung, fühle mich damit sehr gut und es hat sich hinterher als was anderes herausgestellt?
Ja, ich weiß von mir selber, also was heißt ein was anderes? Also ich weiß mir selber, dass ich intuitiv oft eine Entscheidung treffe, die mir aber nicht gut tut nachher.
Okay.
Auf kurz oder auf lang?
Auf kurz. Also du rufst mich jetzt an und sagst, José, kannst du das und das? Und ich sage ja, weil ich das spannend finde. Ja, ich treffe sofort eine Entscheidung. Also ich bin eher keiner, der lange zögert über etwas. Also weil ich es spannend finde. Ja, und dann kommt der Termin, dann muss ich liefern. Und dann denke ich, was hast du dir da wieder angetan?
Bisher machst du es gut, finde ich. Also,
nein, aber das ist dann, ich dann mit mir kämpfe, weil ich weiß, mich triggern neue Ideen. Mich triggern neue neue Themen natürlich. Ja, das triggert mich. Das weiß ich von mir. Und ich habe aber gelernt, damit umzugehen. Also das habe ich in der Vergangenheit sehr, sehr oft gehabt. Na, dass ich dachte, ach, bist du blöd. Jetzt sitzt du da wieder tagelang und guckst, dass du das Thema zusammenkriegst und musst noch 2 Bücher lesen und auch im Internet recherchieren. Weil mich das triggert. So etwas, ne? Und wenn ich das von mir weiß, ja, dann kann ich damit umgehen.
Und andersrum, wie sagst du am besten Nein?
Ich sage nett Nein. Nein sagen, es gibt ja ein Ja, ein Nein und ein Nein.
Okay.
Ja? Kenne ich von meinem Sohn, der sagt 3-mal Nein, weißt du das jetzt?
Nee, das ist ein anderes Nein von deinem Sohn. Also das Ja ist klar. Ja, ich mache es. Ja, nein, ich mache es absolut nicht. Oder das Nein, ja, vielleicht ein Jein, vielleicht doch.
Okay.
Ja, ja. Ne? Gibt's ja, ne?
Ja.
Und, okay. Und wenn ich das harte Nein sage, dann ist für jeden klar, nein, mache ich nicht.
Ist endgültig.
Ist endgültig, ja. Ich sage aber auch nicht das Jein, sondern ich sage immer das, du, ich würde es super gerne machen.
Aber? Ja.
Nur im Moment ist es bei mir so eng, wenn du 3 Monate warten kannst bis im Sommer, da habe ich Luft. Und da könnte ich es machen, also schon ein bisschen ja, ne? Da könnte ich es machen. Und damit erledigen sich oft schon Dinge.
Ja, und aber die Sachen, die dich interessieren, hältst du ja trotzdem dann offen.
Ja, klar.
Also sonst macht ja keinen Sinn, man sich ja nur selber belügen.
Nee, und klar. Dann sagen, ey. Ja, oder ich verweise an einen Kollegen, eine Kollegin, das geht auch, ne? Ja. Würde ich super gerne machen. Oder ich sage, du, momentan geht nichts, aber ich habe da was, ich schicke dir was. Dann kannst du dich mal einlesen, da stehen ein paar Tipps drin. Also eine Seminarmappe, eine Unterlage, was ich in den ganzen Jahren geschrieben habe. Dann kannst du dich einlesen. Ne? Also ich biete eine Alternative an. Ich muss nicht immer das harte Nein.
Was hilft mir bei diesem weichen Nein, bei diesem Jein, Klarheit da reinzukriegen? Wenn ich eine Entscheidung immer vor mir herschiebe, immer sage, hier Wiedervorlage, nochmal 2 Monate weiter. Oder ach, der ruft
nicht
gerade an.
Was ist bei Versicherungsvertretern, die immer anrufen zum Beispiel, und sagen, ich melde mich da nochmal.
Ja, ja, aber es sind ja oft so Themen, wo du denkst, ja, das macht irgendwie Sinn. Dann bespricht man das irgendwie mit der Familie oder im Unternehmen und schiebt das trotzdem wieder, weil es doch irgendwie gerade nicht der richtige Moment ist. Aber es trotzdem wichtig ist. Also es ist ja nicht, dass man es nicht möchte, nur irgendwie kann man sich das in dem Moment gerade nicht richtig vorstellen.
Also ich, das ist aber mein Ding. Ich mache alle Dinge, die, wo ich denke, oh, die könnten spannend sein, mache ich auf Wiedervorlage. Das heißt, das poppt dann auf so am PC. Und wenn ich das 2-mal weggedrückt habe, also auf einen neuen Termin gelegt habe, beim 3. Mal lösche ich das. Mhm. Weil dann denke ich, nee, du hast jetzt 2-mal, ja. Dann lege ich das dann 1 Woche oder 2, je nachdem, oder 4 Wochen später dann nochmal auf Termin. Und dann nochmal auf Termin und dann denke ich, nee. Und dann ist es weg bei mir.
Wir müssen aber für die Bühne üben, ne?
Ja,
also da müssen wir ja auch noch irgendwie überlegen, was wir da aufnehmen.
Ja, die Bühne, stimmt, die Bühne naht ja. Und zwar im Juni, wer sich noch nicht angemeldet hat, Unternehmenstage in Göttingen. Da könnt ihr uns live erleben, also einen Live-Podcast mit einem Überraschungsgast.
Genau, den machen wir noch nicht, ne?
Nein, den machen wir noch nicht.
Sag mal, bist das... Ja, ne? Bis das ist. Genau, ihr dürft euch freuen, wir werden es nicht verraten, es sei denn, ihr habt irgendwie Kontakte zu... Ne, ich lasse das Thema. Ihr dürft euch überraschen. Bei den Unternehmenstagen werden wir quasi so nach dem Opener einen kleinen Slot haben und da einen Live-Podcast halten. Es sind ganz viele tolle Redner und Rednerinnen da, unter anderem zum Beispiel René Pütz, den wir auch hier im Podcast hatten.
Matthias Aumann.
Den hatten wir auch im Podcast.
Wer noch?
auch viele, die wir letztes Jahr auch hatten, also auch das Thema geht natürlich auch mit Gesetzen, steuerlichen Rechten. Eine Ausstatterin haben wir dabei, wenn es darum geht, wie man quasi nach außen wirkt, was man da machen kann.
Ja, genau, der Ingo ist auch mit dabei, Ingo Sperling, genau, wird auch einen Vortrag halten, den hatten wir ja auch schon hier in der Folge. Also alte Bekannte mit neuen Themen, von daher... meldet euch an, wenn ihr da mehr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne persönlich jeweils so anschreiben.
Klar.
Dann können wir euch vielleicht noch den einen oder anderen Hoteltipp, wie auch immer, was geben. Und dann, genau. Waren wir aber heute, um mal zur Folge zu kommen, beim...
Nee, bist du nicht das Werbeblock nehmen?
Ach so.
Ach so. Werbung Ende, weiter mit der Folge. Ja.
Ich dachte, das ist einfach.
Ich dachte, du nimmst jetzt eine Werbung auf. Ja. Nee, ist doch cool.
Ja, okay. Jetzt haben ja viele Unternehmer treffen eigentlich den ganzen Tag Entscheidungen. Würdest du da raten, dass man da irgendwie eine Struktur reinbringt, dass man sagt, okay, welche sind jetzt wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss und welche können noch warten? Oder wie gliedere ich das für mich am besten, dass ich mich vielleicht, weil Entscheidungen treffen kann ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Wie setze ich da den Fokus auf die richtigen Entscheidungen, beziehungsweise was sind dann die richtigen?
Die richtigen Entscheidungen sind immer die, die ich im Einklang mit meinen Zielen und Werten. Und wenn ich als Unternehmer ein ganz klares Ziel habe und ich kenne auch meine Werte, was ist mir wichtig, dann kann ich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist ja genauso wie bei einer Strategie. Eine Strategie ist ja nichts anderes, als zu wissen, was ich nicht brauche. Wenn ich nicht weiß, was ich nicht brauche, dann weiß ich auch nicht, was ich brauche.
Aber erstmal zu wissen, was man nicht braucht, ist ja viel hilfreicher, als zu suchen, was man überhaupt möchte.
Ja, aber wenn ich ein Ziel habe als Unternehmer, ich möchte jetzt wachsen oder ich möchte qualitativ vielleicht wachsen, dann habe ich ein Ziel.
Ja.
Und dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. So. Und die Entscheidung heißt dann zum Beispiel nicht nur, dass ich das im Kopf habe, qualitativ zu wachsen, sondern dass ich dann eben auch entsprechend die Mitarbeiterschule, Konzepte entwickle, ja, vielleicht auch schaue, ist alles das, was wir an Hilfsmittel haben, ist das noch gut, ist die Homepage, ist die gut, ist die in einer guten Qualität, ja, liefern wir Qualitätsarbeit ab hier, wie benehmen sich die Mitarbeiter draußen, wie gehen die miteinander um, bis hin zur Arbeitskleidung und. Ja, dann weiß ich, welche Entscheidung ich treffen muss. Wenn ich aber kein Ziel habe und am 1.1. aufschließe und sage, mal gucken, was kommt, dann weiß ich auch nicht, welche Entscheidung ich treffe.
Würdest du sagen, lieber keine Entscheidung treffen als eine schlechte?
Nee. Also, lieber eine schlechte Entscheidung treffen. Ja? Weil eine Entscheidung, das ist ja immer die Krux bei einer Entscheidung. Eine Entscheidung, da erfahre ich ja immer erst im Nachhinein, ob sie richtig war. Aber die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist jetzt richtig. Weil jetzt habe ich diese Information, mehr habe ich nicht. Ja, also muss ich sie treffen jetzt. Ja, was jetzt in 3 Wochen ist, in 2 Jahren ist, vielleicht sage ich auch in 10 Jahren, das war eine schlechte Entscheidung, das jetzt nicht mehr zu machen. Ja. Aber das weiß ich nicht, kann ich nicht wissen. Und wir können es auch nicht. Wir haben so viele Einflussfaktoren heutzutage. Ich muss das Risiko eingehen. Ich muss den Mut haben, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und da empfehle ich jedem einfach, wie bei dir, die Pro- und Kontraliste zu machen. Sternchen dran, was ist super wichtig, was muss. Und dann eine Entscheidung zu treffen und auch mal überlegen, wie fühlt sich das überhaupt an, ne? Was sagt meine Intuition dazu? Und dann aber auch abhaken und mit sich auch selber im Reinen sein und nicht nachher noch drüber grämen, um Gott, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen.
Ja.
Entscheidung, in dem Moment treffen wir immer die richtige Entscheidung, weil ich habe nicht mehr Information.
Finde ich auch ganz wichtig, um auch andere Leute besser zu bewerten, einfach, wenn andere Leute einfach falsche Entscheidungen treffen, ganz klar zu sein, in der Situation wusste die oder derjenige, ist einfach nicht besser.
Ja, richtig, ja? Richtig. Und er hätte ja eine bessere Entscheidung getroffen, wenn er die Information gehabt hätte. Selbst wenn du als der Beobachter eine andere Information hast, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch die Information hatte oder dass sie relevant für ihn war.
Wie stehst du zum Glücksthema? Münzwurf?
Münzwurf? Gute Frage. Aber ist ja im Grunde ist das auch wie eine Entscheidung treffen in manchen Themen. Ne? Unsere Welt ist so komplex geworden, dass wir auch eine Münze werfen können.
Tobi lacht gerade, weil das hatten wir auch schon ab und zu mal das Thema. So,
ich konnte mich hier entscheiden, ich habe eine Münze geworfen, ob ich jetzt Software A oder Software B kaufe. Gab es auch schon.
Und war das dann die richtige Entscheidung?
Also für mich jetzt nicht, aber...
Ja, das ist ja so dieses, die letzte Entscheidung. Ne? Er konnte sich nicht entscheiden. Ja. A hatte Vorteile, B hatte Vorteile. Und jetzt sagt er, jetzt ist es auch egal. Jetzt muss eine Entscheidung her und ich werfe eine Münze. Also
zumindest hat er eine Entscheidung getroffen und ich musste nicht alle 2 Wochen wieder nachfragen. Sagen wir es mal so.
Genau, ja. Nein, aber vielleicht ist das ja das Zünglein dann an der Waage. Weil er hat keine weiteren Informationen mehr bekommen. Das heißt das ja. Ja, es spricht nicht mehr für A und nicht mehr für B. Beziehungsweise für A spricht vielleicht was dagegen und für B was dagegen.
Ja,
und er kann aber nicht irgendwo noch etwas an Wissen, an Instrumenten bekommen, die diese Entscheidung vorantreiben oder richtig machen. Und so hat er die Münze. Finde ich absolut in Ordnung. Wenn er damit safe ist dann und sagt, das ist so, dann ist das in Ordnung. Mir hilft es manchmal, wenn ich einfach meinen Mann anrufe und sage, du, ich habe das und das, ich könnte es so machen oder so machen. Und dann sagt er, und was fühlst du? Mhm. Und dann sage ich, so. Und dann sagt er, mach so. Und dann ist das für mich safe. Mhm.
Aber nochmal Bestätigung sozusagen.
Also nee, er sagt ja nichts. Nein, er sagt ja nichts. Er fragt ja nur, was fühlst du?
Stimmt.
Mhm. Und dann sagt er, wie gestern war auch so das Thema, soll ich jetzt einen halben Tagessatz oder Dreivierteltagessatz anrechnen? Eigentlich habe ich Dreiviertel, aber das. Und dann sagt er, und was fühlst du? Ich sage, Dreiviertel fühlt sich für mich besser an. Und dann sagt er, ja, dann ist das die richtige Entscheidung. Dann mach das. Ist ja nichts anderes als Münze werfen.
Ja.
Ja.
Woher weißt du denn, dass eine Entscheidung richtig war? Woran merkt man das?
Das Reflektieren, meinst du?
Hm? Ja, wenn es sich gut anfühlt, das Ganze. Und es kann auch meine Entscheidung vielleicht für andere nicht gut sein. Für mich hat sie aber gut angefühlt. Ja. Dann ist das auch für mich eine gute Entscheidung. Also dieses von außen, was andere dann dazu sagen zu dieser Entscheidung, ist für mich nicht relevant, wenn eine Entscheidung. Das muss sich für mich gut anfühlen, das Ganze. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, muss ich reflektieren darüber, warum fühlt sie sich nicht gut an? Mhm. Was spricht dagegen? Das
Wir waren so ein bisschen bei diesen, ich habe mir darauf geschrieben, inneres Kind, also dieses Fehlerkultur, was man so mitnimmt und mhm. so weiter. Aber um rauszufinden, wie man so tickt, was gibt's denn so für Tests? Ich kenne zum Beispiel den Antreiber-Test, mhm. um rauszufinden, ob man jetzt, wie viel Perfektionismus man hat. Mhm.
Das sind die inneren Antreiber dann mhm. von Eric Byrne. Den kann man machen, um zu wissen. Aber das sind ja nur begrenzt, das sind ja dann nur 5 oder 6 sind das nur, die inneren Antreiber. Ja, es gibt ja verschiedene Tests, das gibt es ja Insight-Analyse oder DISC oder ich mache Motivationsprofile. Es gibt unendlich viele Tests, die man machen kann. Nur so ein Test, ich finde immer, der bestätigt nur, was ich sowieso schon weiß.
Ja, aber ich finde, das zeigt einfach blinde Flecken auf. Also ich hatte ja. das mal vor ein paar Jahren bei der Firma, wo ich vorher war, da haben wir das mal gemacht. Rhetorikseminar, da hatten wir diesen Antreibertest gemacht, mhm. wo ich festgestellt habe, krass, ja logisch, jetzt wo ich das sehe in dieser Skala.
Ach so, dieses Bewusstmachen.
Ja, dieses Bewusstmachen. Ja. Und dann hat man immer wieder versucht, dagegen anzuarbeiten, mhm. dass man in der Balance bleibt. Als wir den hier dann nochmal gemacht hatten, gleicher Redner, andere Truppe, habe ich gemerkt, total balanciert Aha. geworden.
Ja, gut. Also ein Bewusstmachen. Aber eigentlich wissen müsstest du es.
Ja.
Das Ganze, wenn du über dich nachdenkst und wirklich auch sehr reflektierst, dann weißt du es. Aber man schießt sich natürlich manchmal selbst im Weg und denkt nicht so genau nach oder Dinge sind einem so zur Gewohnheit geworden, dass sie gar nicht mehr klar sind. Und dann ist das natürlich gut, um sich nochmal bewusst zu machen, hey, ich bin ja der immer allen Rechtmacher oder der Perfektionist oder der Beeil-dich-Mensch, bin ich immer Hektik. Und das hilft natürlich dann, ne? Um dann daran zu arbeiten.
Und Entscheidungen zu treffen.
Genau, und Entscheidungen zu treffen, dann das nicht mehr zu machen.
Hast du aus deiner jetzt 26 Jahre Erfahrung in dem Bereich der Beratung gute Beispiele für eine Fehlerkultur? Wie sowas gelebt wird in Unternehmen?
Ja, wieso? Ja, das ist ja mal mehr oder mal weniger, mhm. dass das auch öffentlich gemacht wird. Es hat ja immer damit zu tun, wie ist der Unternehmer drauf oder die Führungskraft, ja. Wenn der das vorlebt, dann zeigt sich das auch bei den Mitarbeitern da. Oder wenn der tolerant ist und sagt, ja, okay, Fehler können passieren. Ein Programm zur Fehlerkultur wüsste ich jetzt nicht, außer dass man darüber redet, dass der Unternehmer das vorlebt, dass er sehr, sehr, sehr kooperativ mit den Mitarbeitern umgeht, wenn so etwas passiert, wenn Fehler passieren, dass er ihnen auch immer signalisiert, dass Fehler eben auch Lernerfahrungen sind. Und mehr, glaube ich, kannst du ja gar nicht machen. Also ich wüsste jetzt kein Programm, was man da.
Ja.
Wie gesagt, aber es spielt immer noch eine Rolle, was für ein Typ Mensch ist das? Also es kann sein, dass der Unternehmer selber, so habe ich zum Beispiel einen, immer sagt, mir ist egal, wie lange ihr braucht, ja, macht es ordentlich. Ja, und auch wenn ihr Fehler macht, ist es mir lieber, wenn ihr die Fehler mir mitteilt, ne, sofort offen damit umgeht, dann können wir was regeln. Ja, der sagt das immer. Und trotzdem gibt es da einen bei ihm, der hat ein Problem damit, Fehler zuzugeben. Ja, der verdeckt Fehler. Da kannst du daneben stehen, dann macht er den Fehler. Und du sagst, da hast du aber einen Fehler gemacht, dann sagt er nein.
Ja, der will ja wahrscheinlich auch nicht noch länger darüber reden, ne?
Nee, oder? Nein. Ja. Ja, also das kann trotzdem dir passieren, du lebst das vor und hast trotzdem einen Mitarbeiter, der sich damit schwer tut. Ne? Und das hängt dann natürlich wieder mit seinen Erfahrungen zu tun, mit seinem Selbstbewusstsein, seiner Angst davor, sein Gesicht zu verlieren.
Das würde ja dann, also jetzt mal weitergedacht, mir dann eigentlich ganz gut helfen, wenn ich weiß, mit welchen Charakteren ich es zu tun habe.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was immer ein Thema ist in den Unternehmen. Mit welchen Menschen haben wir denn zu tun? Weil ich kann ja nur mit Menschen umgehen, wenn ich weiß, wie tickt derjenige. Wenn ich weiß, okay, der mag Abwechslung zum Beispiel, ja, und der hat auch den Mut, mal was Neues auszuprobieren, dann kann ich dem das auch geben. Wenn ich aber weiß, der tut sich schwer damit und er hat lieber Routineaufgaben, das, was er kann, und das macht er zwar langsam, aber er macht's gut und ich kann mich darauf verlassen, dann gebe ich dem das. Ja, weil je älter die Menschen werden, desto schwieriger wird es eben da auch nochmal mit dem Schraubendreher dran zu gehen. Das geht dann meistens nicht. Ne?
Desto sinnloser wird es auch da, was überhaupt ändern zu wollen.
Ja, es ist auch nicht möglich. Warum sollte der Mensch das tun? Ich verändere mich ja nur dann, wenn das neue Verhalten einen Vorteil für mich bietet. Ja, ansonsten ist Veränderung ja schwierig. Ja, und dann wird ja jeder Mitarbeiter sagen, wieso, warum soll ich mich verändern? Ich habe kein Problem damit.
Die Chance zu erkennen.
Also, ja, die Chance zu erkennen, wenn ich mich verändere, dann wird es besser oder dann tue ich mich leichter damit, dann habe ich nicht so viel Sorgen, habe ich keine Ängste. Nur ich muss auch den Mut dann haben, diesen Weg zu gehen. Also das eine ist ja die Entscheidung treffen, okay, ich verändere mich, ich gehe mit, ich mache das. Aber das zweite ist ja, das dann auch durchzusetzen und auch zu machen. Du arbeitest ja immer gegen dich. Es ist ja so, dass unser Gehirn immer bemüht ist, dass wir Routinen abspulen. Wir haben ja über 90% spulen wir Routinen ab. Das geht ja morgens schon los. Du wirst wach und dann wird dein vegetatives Nervensystem hochgefahren, ohne dass du was tust. Ja, und dann stehst du aus dem Bett auf und dann machst du ja auch keine Gedanken darüber, wie komme ich aus dem Bett raus. Manche Tage schon, aber in der Regel natürlich nicht. Ne? So, und dann spulst du deine Routinen ab, den ganzen Tag. Wenn ich aber mich verändern will, dann muss ich raus aus den Routinen und dann muss ich in einen anderen Weg gehen. Das heißt, ich muss meinen Verstand anstellen, mein Neokortex muss eingeschaltet werden. Ja, ich muss weg von den Routinen, von den Automatismen. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich diesen Weg? Wie komme ich jetzt aus dem Bett heraus? Oder wie mache ich das jetzt? So, und da ist unser Körper auch noch ziemlich gemein, wenn wir in Routinen sind, in den Automatismen sind, also alles das, was wir gelernt haben und einfach ohne nachzudenken abspulen, dann werden körpereigene Opiate, das ist eine Wohlfühldroge, ausgeschüttet. Und das macht auch noch ein gutes Gefühl im Bauch. Ja, und dieses gute Gefühl im Bauch, ja, das verführt natürlich dazu, immer wieder das zu machen. Wenn ich aber etwas Neues mache, einen neuen Weg gehe, mich verändern möchte, dann muss ich auf diese Opiate verzichten. Und das fühlt sich nicht gut an. Das ist ungewohnt, das ist Unsicherheit, das ist außerhalb meiner Komfortzone.
Also weg vom Gewohnheitstier sozusagen.
Richtig, genau. Und es kostet Energie.
Ja, ja, dann sind wir ja beim Bauchgefühl ja trotzdem wieder. Ne? Es ist ja trügerisch, das Bauchgefühl.
Kann auch trügerisch sein, ja. Na, und ich verbrauche Energie, Glucose wird verbraucht. Und das mögen wir Menschen nicht. Das hat ja auch mal Sinn gemacht, als wir mit der Keule im Busch unterwegs waren. Ja. Aber heute macht es keinen Sinn, aber es ist noch so. Ne, das ist, ich weiß nicht, ob du schon deine Steuererklärung gemacht hast. Ah,
natürlich nicht.
Ne, und das merkst du auch. Ja. Ja, wenn du an die Steuererklärung dran musst, das ist ein unbekannter Weg, das machst du nicht jeden Tag und dann suchst du immer Ausreden dafür. Ja, und das haben auch Wissenschaftler festgestellt, in Prüfungszeiten bei Studierenden sind die Wohnungen immer am aufgeräumtesten.
Also ich sage ja meiner Frau immer, wenn es um irgendwelche Sachen geht, die zu machen sind, du musst mich nicht alle 6 Monate daran erinnern, ich mache das schon. Aber
ja. Ja, aber das sind ja solche Sachen. Ne? Du machst lieber Routinen und dann machst du irgendetwas, ja, was du eh machst und was so leicht von der Hand geht und was dir ein gutes Gefühl gibt.
Also es gibt einmal die Möglichkeit, Mitarbeiter, sag ich mal, positiv zu manipulieren, dass er,
manipulieren
ist so ein böses Wort. Böse an, ja.
Nein, ich finde es aber gar nicht böse. Also dass man ihn, ja, oder so gesagt, wir hatten ja das Thema, dass man ihn das möglichst schwer macht, dass er selber auf die Idee kommt, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Dann hatten wir das, dass wir, du sagtest, also aus der Fehlerkultur, Offenheit, mehr Transparenz, Sachen vorleben, Vorbild zu sein, den Sachen zu zeigen, dass die vielleicht sehen, ach, der macht das ja auch so und so, gucke ich mir die Sachen ab. Aber wenn ich jetzt diesen inneren Schweinehund, der vielleicht als Bauchgefühl da irgendwie daherkommt, den Mitarbeiter irgendwie raustreiben möchte, gibt es irgendwie so Leckerlis, die ich ihm irgendwie da vorlegen könnte, irgendwie als Motivatoren?
Ja, auf jeden Fall in kleinen Schritten, ne? Also kleine Häppchen. Mhm. Ja, so Minis. Mini-Entscheidungen treffen, ne? Also ihn ranführen, ne? Und dann mit ihm drüber reden, ob das gut geklappt hat und was ihm geholfen hat dabei. Also dann würde ich nicht die Entscheidung treffen, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, draußen auf der Baustelle, ne? Nicht eine große Entscheidung treffen, sondern eine kleine Entscheidung treffen, also für einen kleinen Bereich da treffen, sodass er rangeführt wird an Entscheidungen treffen. Und das hilft dann, ne, dass sie im Mut kriegen, hey, passiert nichts, wenn ich auch eine falsche Entscheidung treffe. Oder wenn ich es gut überlege und nochmal drüber nachdenke, dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Und dann eben den Mut haben, das Selbstvertrauen aufbauen, dann auch nachher an größere Entscheidungen dran zu gehen. Das kann ich auch noch machen.
Ich finde gerade bei neuen Mitarbeitern, ne, wenn man so die Stammbelegschaft hat, die da schon sehr geimpft ist und sehr weiß, ach, wie muss ich denn auf was achten, wenn jemand Neues kommt und weiß das nicht, glaube ich, mega hilfreich, den ja auch mitzunehmen. Und dass man, weil man selber ja als Unternehmer oder als Unternehmerin gar nicht so oft die Leute sieht, dass die sofort immer Feedback geben und sagen, hey, mach das doch mal selber. Oder hier, kann ich dir das nicht sagen. Oder ja, da kannst du zwar anrufen, aber der kann dir nur vielleicht die richtigen Fragen stellen oder so, ne? Ja, finde ich, also gerade bei dem Thema Fachkräftemangel, glaube ich, ein Megathema, da drauf zu gucken.
Das auf jeden Fall, das ist ja auch, gut, das ist jetzt auch ein anderes Thema, Fachkräftemangel. Ja, aber jemanden einzustellen, nur um jemanden zu haben, und ich habe aber nachher nicht den ich brauche, ist auch nicht richtig. Da kann ich besser mit meiner Belegschaft reden und so sagen, schaff mal die Durchstrecke hier noch in meiner Stammbelegschaft. Ne? Weil das ja eben oft passiert. Ne? Es werden Mitarbeiter eingestellt. Man sieht nicht die Aufgabe, sondern man sieht die Arbeitskraft. Ich brauche eine Arbeitskraft. Aber richtig wäre es zu gucken, für die Aufgabe brauche ich so einen Menschen. Ja, der muss Entscheidungen treffen, der muss analytisch sein, weiß ich nicht. Ja, der muss Menschen führen können und. Ja, und da suche ich passgenau den Richtigen. Und da wird eben sehr oft leider der eingestellt, der sich gerade bewirbt, weil ich keinen anderen bekomme und ich happy bin, dass ich den habe. Und dann passiert aber das, ne, dann sagen die dann, ja, man kann ihn ja mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es ja doch. Aber es funktioniert leider nicht immer. Ne, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr, sehr, dass es klappt, das ist sehr, sehr gering. Und dann muss ich den wieder entlassen, den Ganzen. Oder ich ziehe ihn durch. Und die anderen müssen das auffangen.
Ja, aber das Problem liegt ja eigentlich schon davor, dass die Firmen dann gar nicht genau wissen, was sie brauchen.
Genau. Genau. Oder nicht hingucken. Die wüssten es schon, wenn sie hingucken würden. Ne?
Also nicht kommunizieren.
Und nicht kommunizieren, genau. Und natürlich dann auch in der Bewerbung richtig hingucken, kann der das leisten? Also die richtigen Fragen zu stellen.
Ich überlege eigentlich die ganze Zeit schon Verantwortung und Entscheidung treffen. Wenn ich Verantwortung übernehme, das mache ich ja in dem Moment, wenn ich eine Entscheidung treffe. Also gehört ja auch sehr, sehr viel zusammen, oder?
Auf jeden Fall, weil dann übernehme ich ja Verantwortung. Ich übernehme ja Verantwortung für mein Handeln und für meine Entscheidung.
Und also ich merke das immer wieder, wenn man, das ist jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, man ruft bei, ich sage jetzt mal, Telefonanbieter an, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie man vermutet hat. Und ich habe festgestellt, dass viele gar nicht mehr irgendwie eine Verantwortung übernehmen wollen, möchten, können, wie auch immer. Was denkst du, woran das liegt?
Also ich glaube noch nicht mal, dass diese Menschen, die dort in den Callcenter sitzen, keine Verantwortung übernehmen. Ich glaube eher, dass sie es gar nicht dürfen oder dass das auch eine Taktik ist. Also das erlebe ich immer wieder. Ja, dass der Kunde sehr oft so oft weiter verbunden wird oder dann drücken sie 3 und dann drücken sie 4 und dann drücken sie 5 und sie sind in der Warteschleife an der 10. Stelle. Es dauert nur noch eine Stunde, bis sie dran sind. Ne? Oder rufen sie morgen nochmal an. Für mich hat das sehr oft den Charme, ich will den irgendwie loswerden. Ich will das gar nicht. Da, also, ich glaube noch nicht mal, dass die Entscheidungen schwach sind, wenn man sie ließe, wenn man ihnen ein Portfolio gibt, innerhalb dessen sie sich entscheiden könnten. Ich glaube eher, dass es so eine Abwehrmethode ist, beziehungsweise man das den Menschen auch nicht zutraut. Die Möglichkeit besteht ja auch.
Oder halt nichts, keine Zugeständnisse wahrscheinlich dann
ja,
auch.
Ja, genau.
Möchte,
keine Zugeständnisse. Sie dürfen nichts entscheiden. Das muss dann irgendwo an einer anderen Stelle entschieden werden. Da, ob das.
Was war denn eine Entscheidung bei dir, die, wo du sagst, das war so eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe?
Ich glaube, ich habe viele wichtige Entscheidungen getroffen für mich. diesen Beruf auszuüben. Tatsächlich diesen Beruf auszuüben, das kam mir auch durch einen Zufall, weil ich eine Anfrage hatte, ob ich mal einen Vortrag halten könnte und habe dann gemerkt, boah, das fühlt sich richtig gut an. Ja, das ist mein Ding hier und habe das dann einfach gemacht.
Und wo hattest du mal eine Situation, wo du gemerkt hast, du hast eine Entscheidung getroffen, die war richtig kacke?
Die richtig kacke war, glaube ich, war das. Hättest du mich vorher fragen müssen, hätte ich mal drüber nachgedacht. Ich verdränge sowas gerne. Die richtig blöd war, diese Entscheidung zu treffen.
Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, oder?
Das zu verdrängen.
Zu verdrängen, weil dann ist man wieder frei für neue Entscheidungen.
Richtig, auf jeden Fall. Also ich mag mich da nicht lange mit belasten mit so etwas. Ne? Ich mache da ziemlich schnell einen Haken drunter. Ich gräme mich zwar, klar, ärgere mich auch, aber dann mache ich auch einen Haken drunter.
Dann lässt du los, ne?
Ja.
So wie letztes Jahr hattest du in deinem Vortrag ja auch gesagt, ne? Also die Atemübung, lass los. Da warst du nicht da, Tobias, in Göttingen. Das war auch ganz gut. Da war, wiederhole ich mal kurz für dich und für alle, die zuhören, die da waren. Du hattest einen Autounfall, glaube ich, ne? Und dann bist du, hast du dich, glaube ich, sehr geärgert, weil du einen Termin hattest und konntest nicht passend hinkommen und hast quasi durch so eine Technik einatmen, lass und ausatmen, los, ganz schnell diesen Druck vom Kessel runtergenommen, ne?
Ja.
Ja, mega cool.
Mhm.
Ja.
Ja. Okay. Sehr gut. Ja, aber das ist ja also auch häufig, ne, dass man sagt, okay, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, die war vielleicht nicht richtig und dann belastet die mich ja auch dann, um weitere Entscheidungen nochmal zu treffen, weil ich mir gedacht, damals hätte ich das vielleicht besser anders gemacht. Oder,
ja, es bringt aber nichts, ne? Also es bringt nichts, weil es blockiert dich ja nur. Und ich finde, also ich bin da gut drin, ne? Immer einfach loslassen und weg und nicht mehr drüber nachdenken, ja, weil ich kann sie eh nicht mehr einfangen, diese Entscheidung. Und wenn ich die dann zum Maßstab mache für zukünftige Entscheidungen, dann blockiere ich mich ja nur. Ja, also für mich ist jeden Tag ein neuer Tag und es werden neue Entscheidungen getroffen.
Ja, und dafür muss man dann frei sein im Kopf.
Ja, ja. Richtig, genau.
Sehr gut.
Eine, jetzt mach dich mal ganz gedanklich frei für die letzte Frage, die wir eigentlich gerne stellen wollten, oder? Darf ich das übernehmen?
Ja,
oder?
Doch, kannst du gerne machen, ja.
Habt ihr euch die vor, besonders überlegt?
Ja, wir haben jetzt eine ganz neue Kategorie, jetzt das zweite Mal, dass wir diese Frage stellen.
Okay.
Das werden wir jetzt jedes Mal machen.
Ja.
Genau, und die darfst du gerne mal beantworten. Es geht darum, ist Imagination gefragt. Stell dir vor, wir haben eine Doppelseite in der Dega Gallabau. Und du darfst entscheiden, was darauf steht, darf aber keine Werbung sein.
Ja, vor allem auch so unter dem Hinblick, so 26 Jahre, was möchtest du der Branche mitgeben?
Habt Mut, mehr zu kommunizieren und offener zu kommunizieren und geht wertschätzend und respektvoll mit euren Mitarbeitern um.
Das nehmen wir.
Das nehmen wir, ja. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ich glaube, da war einiges einfach auch dafür bei, was man so in seinen Alltag auch mit übernehmen kann. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für die nächsten 3 Jahre und natürlich dann für das, was danach kommt, alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und ich hoffe, ich sehe euch dann auch nochmal wieder.
Ach, bestimmt.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.